Willkommen zu Artikel 7 der Episode 19. Auch in dieser Episode sprechen wir über Menschenrechte in der Schweiz. Gerade weil in der Schweiz davon ausgegangen wird, dass hierzulande in Sachen Menschenrechte alles in bester Ordnung ist, was leider nicht der Fall ist. Und leider ist es auch bei diesem Thema, das uns heute beschäftigt, nicht so. Vieles ist nicht so, wie es sein sollte, und zwar bei der Meinungsäußerungsfreiheit. Ganz konkret um die Freiheit der Presse und wie mächtige Konzerne ihre Muskeln spielen lassen, darüber unterhalten wir uns heute. Mein Name ist Christoph Keller. Ich begleite Sie, ich begleite euch durch diese und alle weiteren Episoden von Artikel 7 in dieser zweiten Staffel. Aber bevor wir loslegen, kurz noch ein Hinweis auf eine Live-Veranstaltung am 11. September im Käfigturm in Bern. Da sprechen wir vom Podcast Artikel 7 mit drei Expertinnen, mit der Professorin für Völkerrecht und Staatsrecht Helen Keller, mit den beiden Rechtsanwältinnen Xenia Rifkin und Nina Buri zur Frage: Was haben Menschenrechte vor Gericht für einen Stand? Wir sprechen darüber, wie Menschenrechte vor Gericht geltend gemacht werden können und was sie da für eine Rolle spielen. Und dieser Event ist gleichzeitig auch der Auftakt zu unserer dritten Staffel und zu unserer Crowdfunding-Kampagne, aber dazu später dann noch mehr. Denn jetzt begrüße ich Michael Burkhardt. Hallo Michael.
Hallo, besten Dank für die Einladung.
Michael Burkhardt, du arbeitest als Rechtsanwalt in Bern, vor allem im Bereich Strafrecht. Du bist auch Stadtrat in der Stadt Bern für die Grüne Freie Liste. Du bist aber auch Co-Geschäftsleiter von Impressum, das ist der Berufsverband der Medienschaffenden. Und dort hast du von Berufswegen sozusagen eben mit einem Thema zu tun, das uns in dieser Episode ganz besonders beschäftigt, nämlich mit dem Thema der Meinungsäußerung und der Pressefreiheit. Beide Freiheiten, wir wissen es, stehen heute unter Druck. Von verschiedenen Seiten her, aber sie stehen auch unter Druck wegen einem relativ neuen Phänomen, das uns in dieser Episode ganz besonders beschäftigt. Und das sind die Strategic Lawsuits Against Public Participation, sogenannte SLAPs. Michael, was sind diese SLAPs denn ganz genau?
Ja, Christoph, du hast es ja schon erwähnt, es sind strategische Klagen, die bezwecken, ein NGO, eine Privatperson, eine Journalistin, einen Journalisten einzuschüchtern und letztendlich mundtot zu machen. Deshalb auch das Wörtchen strategisch. Es geht gar nicht darum, unbedingt vor Gericht zu gewinnen, zu obsiegen, sondern es geht darum, den Gegner zu zermürben und ihn einfach daran hindern, zu publizieren, sich öffentlich zu äußern, letztendlich seine oder ihre Arbeit zu machen.
Jetzt sind diese SLAPs in der Schweiz zumindest ein relativ neues Phänomen, aber sie haben ja eine doch schon etwas längere Geschichte.
Sie sind bekannt aus den USA seit den 90er Jahren, wo wir auch dort das Phänomen hatten, dass vermehrt sich politische Strömungen in Form von NGOs manifestiert haben, weniger weggekommen sind von den großen Volksparteien und mehr monothematisch, sei es in der Umweltbewegung, sei es Antikrieg, sei es andere Bürgerrechtsbewegungen, die sich monothematisch eingesetzt haben. Und dort gab es eine Gegenbewegung, eben haben sich die Konzerne, die betroffene Unternehmen versucht, ein Abwehrdispositiv aufzubauen. Und eines dieser Pfeile in ihrem Köcher ist eben diese strategischen Klagen gegen missliebige Bürgerrechts- und zivilgesellschaftliche Akteure.
Also es ist eine Gegenbewegung gegen die Macht der Zivilgesellschaft, die sich bereits in den 90er Jahren ein Stück weit aufgebaut hat.
So habe ich es wahrgenommen. In der Schweiz ist es, wie du richtig gesagt hast, ein neueres Phänomen, das wir beobachten, dass die SLAPs eben auch hier eingesetzt werden. Und wenn man sieht, wer sie einsetzt, dann sieht man eben auch, dass es eben eine Art Gegenmacht ist, die sich hier mehr und mehr Raum verschafft.
Also SLAPs sind ganz sicher keine Klagen der kleinen Leute, sondern es sind Klagen, die von mächtigen Konzernen gebraucht und formuliert werden.
Es muss jemand sein, der eine solche Klage macht, der keine Angst hat, vor Gericht eben zu verlieren.
Du hast es gesagt, in der Schweiz nehmen die Fälle zu. SLAPs sind für Medienschaffende, für Zeitungen, für Publikationen, aber auch für Nichtregierungsorganisationen zu einem echten Problem geworden. Und das zeigt der Fall, den wir jetzt ganz kurz erzählen. Nach der Ankündigung der Publikation des von MultiWatch verfassten Buches unter dem Titel Drecksgeschäfte, Milliarden mit Rohstoffen, der Schweizer Konzern Glencore Xtrata, erhielten die kleine Nichtregierungsorganisation MultiWatch und der Buchverlag je eine schriftlich eingeschriebene Klagedrohung von Glencore. Das globale, mächtige Minen- und Rohstoffunternehmen drohte, mit einer superprovisorischen Verfügung die Publikation des Buches zu verhindern, wenn der Titel nicht geändert würde. Für die Nichtregierungsorganisation MultiWatch hätte das große finanzielle und organisatorische Folgen gehabt. Das Risiko, die Publikation des Buches möglicherweise um Jahre zu verzögern, konnte und wollte MultiWatch nicht eingehen, weshalb sich die Organisation entschied, den Titel zu ändern zu, ich zitiere, Milliarden mit Rohstoffen, der Schweizer Konzern Glencore Xtrata. Und damit fiel eben das Wort Drecksgeschäfte aus dem Titel. Sie entschieden auch, das ganze Buch vor der Publikation noch einmal sorgfältig auf allfällig heikle Passagen durchzulesen. Nach Publikation des Buches erhielt MultiWatch dann aber eine zweite Klagedrohung von Glencore. Der Konzern behauptete, dass das Buch voller, ich zitiere, Unwahrheiten, Halbwahrheiten und verzerrender Suggestionen sei, Ende Zitat, und dass sich der Konzern ein gerichtlich eingeleitetes Publikation- und Verkaufsverbot vorbehalten würde, wenn MultiWatch nicht auf eine Anzahl Forderungen eingeht. MultiWatch erklärte sich bereit, allfällige Fehler im Buch zu korrigieren, forderte aber Glencore auf, diese schriftlich zu benennen. Nach x-facher Korrespondenz und der Nichtbereitschaft von Glencore, die angeblichen Unwahrheiten zu benennen, versandete der Dialog und die Klagedrohung, und als einzig Positives blieb zurück, dass das Buch nach Veröffentlichung der ersten Klagedrohung mediale Aufmerksamkeit erhielt. Ja, Michael Burkhardt, soweit die Zusammenfassung dieses Falls. Wenn wir jetzt diesen Fall anschauen, hier Glencore, der große, mächtige Minen- und Rohstoffkonzern, da eine Nichtregierungsorganisation, wie würdest du sagen, was sind da die gegenseitigen Interessen, die hier im Raum stehen?
Es ist ein interessanter Fall, denn gerade auch im Klima, das damals ja auch geprägt war von der Konzern, sogenannten Konzernverantwortungsinitiative und dieser Debatte, war das Thema hochaktuell. Und ich denke, wenn wir auf dieser Ebene noch auf den Fall schauen, kann man auch besser die verschiedenen Interessen auseinandernehmen und dann schauen, was ist überhaupt auf dem Spiel für das Gesamtinteresse, für die Öffentlichkeit. Und letztendlich hat man ja auch in dieser Debatte gesehen, dass es für die Öffentlichkeit wichtig ist, zu schauen oder erfahren zu können, wie inwiefern kommen die Konzerne ihren Verantwortungen nach, die sie so nach dem gewöhnlichen Verständnis haben. Jedes KMU muss seine Sonderabfälle trennen, muss sich ethisch korrekt verhalten. Und das würde man ja auch von Konzernen erwarten. Und es war umstritten, ob die Konzerne diese Erwartung eigentlich erfüllen, gerade wenn sie weit im Ausland tätig sind und man das nicht so genau nachverfolgen kann wie in der Schweiz, oder ob sie das eben nicht tun. Und in dieser Konstellation war dieser Fall hochinteressant, weil wenn wir davon ausgehen, dass die MultiWatch und andere NGOs stellvertretend die Interessen der Öffentlichkeit an einer akkuraten Darstellung des Sachverhalts wahrnehmen, dann ist grundsätzlich ein Interesse der Öffentlichkeit gegeben an der Aufklärung und an der Information. Auf der anderen Seite ist klar, dass diese Information dann auch eben sachgerecht sein muss und den Tatsachen entsprechen muss. Also hier haben wir durchaus ein Interesse an der Öffentlichkeit, dass sich ein Konzern auch dagegen wehren kann, nicht sachgemäß dargestellt zu werden. Insofern ist es per se ja nicht verboten, wenn ein Konzern sagt und darauf aufmerksam macht, halt, hier ist etwas unsachgemäß dargestellt worden, stimmt gar nicht, wir haben andere Zahlen oder wir haben ein neues Projekt oder so weiter.
Aber interessant ist ja, dass genau in diesem Fall auf Aufforderung von MultiWatch hin eben die Fehler zu benennen, dann eben Glencore nicht mehr reagiert hat. Da ging es also ganz eindeutig eben nicht um die sachgerechte Darstellung, sondern eben genau darum, die NGO MultiWatch in diesem Fall eben einzuschüchtern.
Richtig, an diesem Beispiel sieht man auch genau klar der Unterschied zwischen einer rechtlich legitimen Klage, die jeder Privatperson, jeder Konzern, jede Firma diese Möglichkeit haben muss, und einer rechtsmissbräuchlichen Klage, die eben dann gar nicht weiterverfolgt wird, wenn der Zweck entweder nicht erreicht werden kann, weil sich Multiwatch eben gewehrt hat, oder wenn erreicht wird und Multiwatch, das wäre der Wunsch gewesen, das Buch gar nicht veröffentlicht. Und dort sieht man dann genau den Unterschied, dass diese Klage offensichtlich nicht begründet war.
Und würdest du sagen, dass eben die Zunahme der Fälle auch in der Schweiz darauf hinweist, dass eben diese Öffentlichkeit, diese Gegenöffentlichkeit, diese Öffentlichkeit eben auch von Nichtregierungsorganisationen, dass die eben an Macht gewonnen hat in der Schweiz und dass sie eben auch zu einer Art Gegenmacht geworden ist für die Konzerne?
Es ist fast schon eine politologische Frage. Ich kann das statistisch jetzt weniger gut sagen. Letztendlich machen ja hier zum Teil NGOs eben arbeiten, die im Ausland durchgeführt werden und wo letztendlich der, sag jetzt mal, Schweizer Journalismus hier ja auch nicht überall die Recherchen machen kann und letztendlich gerade global tätige Konzerne in die Pflicht nimmt, dort, wo Menschenrechte und Umweltstandards noch viel mehr unter Druck sind, als das in der Schweiz der Fall ist. Und dort natürlich füllen sie ein Vakuum, eine Informationslücke, die der traditionelle Journalismus in dieser Form gar nicht wahrnimmt, aber die Öffentlichkeit ein vermehrtes Interesse und auch eine Sensibilität hat, dort mehr Informationen zu haben, berechtigterweise.
Wenn ich diese Fälle mir anschaue, dann sehe ich, dass die Konzerne mit ganz verschiedenen Arten von Klagen, von Interventionen, um dem mal zu sagen, gegen diese Publikationen vorgehen können. Können wir eine kleine Übersicht haben? Was haben die Konzerne überhaupt zur Verfügung, um solche Slaps einzuleiten?
Es kommt ja vielleicht immer darauf an, was der Gegenstand der Betrachtung ist, oder wenn es um Umwelt Themen geht, wenn es um Fragen der Menschenrechtssituation im Ausland geht, sind in der Regel ja mal der Sachverhalt, es steht im Vordergrund, also die richtige oder die korrekte Darstellung des Sachverhalts, die bestritten wird oder umstritten ist. Und hier sind es in der Regel Fragen des zivilprozessrechtlichen Vorgehens, des Medienrechts, die sich dann in der Frage der korrekten Darstellung letztendlich spiegeln und um diese Fragen drehen. Sobald aber Personen betroffen sind, also wenn man sagt, Manager XY hat dieses und jenes zu verantworten, dann sind die im Bereich des Persönlichkeitsrechts. Und dort kommt dann das ZGB, also das Schweizerische Zivilgesetzbuch, der Artikel 28 zum Tragen. Und als dritte Schiene, die gefahren werden kann, haben wir die strafrechtliche Möglichkeit, dass jemand behauptet, jemand hat mich wider besseres Wissen zu Unrecht einer Tat beschuldigt oder eines Vorgehens beschuldigt, das so gar nicht gestimmt, dass das gar nicht stimmt. Oder? Und dann wehrt man sich mit einer Strafklage.
Also medienrechtliche Möglichkeiten, also Gegendarstellungsrecht, dann zivilrechtliche Möglichkeiten, Persönlichkeitsschutz, Artikel 28 ZGB und strafrechtliche Möglichkeiten. Jetzt zumindest in einem Bereich, Michael, nämlich im Bereich von Artikel 28 ZGB, also des Persönlichkeitsschutzes, haben wir in letzter Zeit eine Verschärfung gesehen. Ich glaube, die müssen wir ganz kurz anschauen, damit wir diesem Thema gerecht werden.
Ja, hier geht es ja um die Voraussetzungen, um gegen sogenannte Persönlichkeitsrechtsverletzungen vorzugehen, um den Artikel 266 der Zivilprozessordnung. Es geht darum, die bestehende oder drohende Rechtsverletzung der gesuchstellenden Partei einen schweren Nachteil verursacht oder verursachen kann. Das war der Wortlaut und früher wurde vorausgesetzt, das heißt, ein besonders schwerer Nachteil zu Lasten dieser Person gewesen sein muss. Und das wurde dann in der parlamentarischen Beratung und Debatte abgeschwächt, dass nur ein schwerer Nachteil genügen soll. Und das ist jetzt auch der Gesetzestext, der so Gültigkeit beansprucht. Und das insofern hat man solche Schutzvorkehren, rechtliche Vorkehren vereinfacht und es den Personen leichter gemacht, sich gegen Darstellungen zu wehren.
Und das heißt auch, dass sogenannte Slaps, also diese strategischen Klagen, damit ein Stück weit einfacher werden. Was ist da deine Einschätzung?
Ich denke, das ist noch zu früh. Es wurde ja, das ist ja ein Bundesgesetz vom März 2023. mit dem euphemistischen Titel Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung in Kraft ist das erst seit 1. Januar 2025. Ich denke, man muss die Rechtsentwicklung beobachten, um Schlüsse ziehen zu können. Es gibt Experten, die sagen, das hat überhaupt keine Auswirkung. Es ist letztendlich schon die bisherige Praxis gewesen. Ob es besonders schwer oder schwer, spielt gar keine so große Rolle. Es andere sagen, die sich auf den Standpunkt stellen, doch, das wird erhebliche Auswirkungen haben, weil es letztendlich auch eine Ermunterung darstellen könnte und die Gerichte dann sich auf den Standpunkt stellen können. Wenn das schon das Parlament gesagt hat, der Gesetzgeber, er möchte eine weniger große Hürde, wenden wir das auch so an. Also das wird erst die Praxis dann zeigen, ob es eine Auswirkung hat oder nicht.
Ein zweiter problematischer Bereich sind die Bestimmungen im Bereich des Bankengesetzes. Da ist ja auch jetzt seit einiger Zeit eine Bestimmung in Kraft, die eben eine Publikation von Informationen, die aus Datenleaks aus dem Finanzsektor kommen, verbietet, unter Strafe stellt. Würdest du auch sagen, auch das ist eine Art von Restriktion gegenüber Medien und aber auch Nichtregierungsorganisationen, die eben Missstände publizieren wollen?
Ich denke, hier muss man schon den Anwendungsbereich der Begrifflichkeit von Slaps nicht zu weit stecken. Hier ist ja klar ein gesetzlicher Slap gibt es ja nicht. Das ist ein Gesetz, das der Gesetzgeber gewollt hat, dass hier die Meinungsfreiheit bzw. die Meinungsäußerungsfreiheit, die journalistische Tätigkeit an Grenzen stoßen soll, weil hier gewichtet man die Interessen des Finanzplatzes offensichtlich höher. Das ist ein politischer Entscheid und dann kann man, denke ich, schlecht sagen, oder das ist, würde es meiner Meinung nach, aber es ist eine Begrifflichkeit, zu weit führen, das unter dem Begriff des klassischen Slaps zu subsumieren. Aber natürlich, wenn man die Meinungsfreiheit, die Meinungsäußerungsfreiheit in der Schweiz als Gesamtgebilde anschaut, ist es ein weiteres Element, das den Raum, den Rahmen für die Meinungsäußerungsfreiheit und die journalistische Arbeit einschränkt. Das ist natürlich so.
Und hatte auch schon Konsequenzen, also Stichwort Mitarbeit von Schweizer Medienhäusern bei den Panama Papers beispielsweise.
Es hatte enorme Konsequenzen und zeigt eigentlich auch eine Art Arbeitsteilung, dass wir die Slaps haben gegen kleine und mittlere Publikationen, Verlagshäuser, Gotham City oder andere investigative Plattformen, hingegen gegen Tamedia, wo sich eigentlich gegen Slaps gut wehren könnte, muss man das gröbere Geschütz auffahren, nämlich eine ganze Gesetzesmaschinerie in Bewegung setzen, damit eben auch große Medienkonzerne sich nicht wagen, an einem Tabuthema wie dem Finanzplatz Schweiz zu kratzen.
Mit der Konsequenz jetzt im Fall der Panama Papers, dass TA Media dann aus der Recherche zu diesen Panama Papers ausgestiegen ist.
Was ja eine Absurdität sondergleichen darstellt, wenn wichtige Akteure, die in diesen Panama Papers beschrieben waren, eben Schweizer Finanzmarktakteure gewesen sind.
Du hast es angesprochen, eben solche Recherchebüros, Investigativplattformen wie eben Gotham City und andere, die sind eben mit diesen Slaps konfrontiert. Und da gibt es einen Punkt, der ganz zentral ist, nämlich das prozessuale Risiko bzw. der ganze Aufwand, der ein solcher Prozess bedeuten würde. Wie ist das einzuschätzen?
Also es ist sicher, ich kenne das amerikanische Recht dann zu wenig in den Feinheiten, aber es ist sicher so, dass die Prozessrisiken man nicht vergleichen kann. Es geht dann nicht hier um Millionenbeträge, aber für eine Rechercheplattform, die aus 5 vielleicht oder maximum 10 Journalistinnen und Journalisten besteht oder auch für eine NGO, die auch von Mitgliedenbeiträgen und Spenden lebt, sind schon 10, 20, 30.000 Franken Prozesskostenrisiko, sehr hohe Summen. Und als Anwalt weiß ich, solche Summen sind schnell generiert. Man kann ja mehr als einen Anwalt oder Anwältin engagieren, 2, 3, und die verursachen dann Aufwand. Das ist nicht so schwierig. Und das geht sofort in die 15.000, 20.000 Franken einfach so. Und man kann den Prozess hinziehen und dann ist man sofort in höheren Beträgen, die für eine NGO, für eine Rechercheplattform, die dann oft nicht in Form einer GmbH abgesichert ist, sondern die Privatpersonen dann haften für diese Kosten, ist das schon genug, um eine Schere im Kopf entstehen zu lassen, die sie vor weiteren Recherchen abschrecken kann.
Und es braucht Zeit. Also man muss dann sich mit dieser Klage auseinandersetzen. Das bindet ja dann auch Ressourcen.
Das bindet enorme zeitliche Ressourcen, also sowohl für NGOs, aber ich weiß jetzt gerade von dieser Rechercheplattform in Genf, Wir haben mit ihnen guten Kontakt gehabt, die erzählt haben, wie viele Leute in der Redaktion einfach dann mit Gerichtsprozessen, mit dem Dialog mit ihren Anwälten, mit dem Durchsicht der Papierberge, die von der Gegenseite produziert werden, mit denen sie eingedeckt werden, sich auseinanderzusetzen. Und das ist die journalistische Arbeit schlicht dann nicht mehr in der üblichen, nötigen Form weitergetrieben werden kann. Das ist genauso. Es ist einfach ein Mundtotmachen auf verschiedenen Ebenen. Das ist so.
Während auf der anderen Seite der Großkonzern natürlich über unendliche Ressourcen verfügt, also sowohl finanziell wie auch personell dann aus dem Vollen schöpfen kann.
Finanziell genügt, weil man kann ja einfach eine Anwaltskanzlei mandatieren oder mehrere Anwaltskanzleien, die dann die, sage ich mal, Drecksarbeit übernehmen und diese Rechercheplattform oder diese NGO auf Trab halten und beschäftigen und mit Papier, mit Klageschriften und entsprechenden Kostendrohungen überfluten, ja.
Jetzt hast du vorhin den Begriff Mundtotmachen gebraucht. Man spricht ja auch vom sogenannten Chilling-Effekt. Was ist das genau?
Ja, vielleicht übersetzt kann man sagen, es entsteht wie eine Schere im Kopf, oder dass man weiß, Slaps kommt ja von einer Ohrfeige, von einem Schlag ins Gesicht vom Englischen und drückt eigentlich sehr genau aus, wenn ich schon einmal eine Ohrfeige bekommen habe, man kann dann ja, wie das einige tun, noch die andere Wange hinhalten, aber das ist zwar 2000 Jahre vorbei. Eher ist es eben so, dass man sich dann zurückzieht und versucht, eine zweite Ohrfeige zu vermeiden und nicht mehr zum Beispiel in eine Klageflut hineinzulaufen, weil man schon fast bankrott ist, weil man scheut, journalistisch sich so dermaßen zu exponieren und dass man eben dann die Schere im Kopf oder Chilling-Effekt bedeutet, dass man abgeschreckt wird in der gleichen Sache, in diesem Fall zum Beispiel noch einmal gegen Glencore zu recherchieren oder dass man sagt, man sucht sich ein anderes Thema, das vielleicht weniger umstritten ist und am Schluss landet man dann bei Katzenvideos und bei Peoples-Geschichten und schaut noch, dass was auf den Grill kommt, dass man auf der Peoples-Seite beschrieben wird, ist dann einfacher Klicks zu generieren als mit deiner Recherche-investigativen Geschichte.
Eben, und dass dieser Chilling-Effekt, also dieser Abweisungseffekt, der hier dann eben spielt, der ist dann eben auch ein Verlust an Recherche, ein Verlust an Öffentlichkeit und ein Verlust eben auch in die Mechanismen eben eines Großkonzerns oder eines ganzen Wirtschaftszweigs hineinsehen zu können.
Das ist so. Wenn das dazu führt, das ganze Finanzplatz haben wir erwähnt, das ist gesetzlich so gewollt, wenn aber jetzt zum Beispiel der ganze Rohstoffhandel, wo Genf eine Drehscheibe ist, wie eine Blackbox wird und die Öffentlichkeit gar nie erfährt, dann, wir haben die Geschichten gehabt, da gab es auch schon Bereiche, wo man lang verschwiegen hat, plötzlich kommt dann vom Ausland plötzlich Druck und die OECD macht einen Bericht wegen Geldwäscherei, plötzlich kommt der Druck von außen und man muss es dann trotzdem tun, aber man hält die Informationen in der Schweiz so lange zurück und enthält eigentlich der Öffentlichkeit die Informationen vor, die sie für eine sachgerechte Mitbestimmung in der Demokratie nötig hätten. Ich verweise noch einmal auf das Beispiel der Konzerninitiative. Man kann über eine solche Initiative nicht abstimmen, wenn man nicht weiß, wie sich die Schweizer Konzerne im Ausland verhalten.
Du beobachtest die Schweizer JournalistInnen-Szene vom Berufswegen, eben als Co-Geschäftsleiter von Impressum. Würdest du denn sagen, dass in der Schweiz ein besonderes Klima herrscht, eben der Wunsch, Informationen unter dem Deckel zu behalten? Oder würdest du sagen, ist das einfach eine allgemeine Tendenz von Großkonzernen, auch von internationalen Organisationen, die hier sich nicht in die Karten blicken lassen möchten?
Also wir haben sicher in der Schweiz, weil es auch so kleinräumig ist, sicher zwei Tendenzen, die sich hier sehr gut überschneiden. Wir haben die lange Tradition des Finanzplatzes, des Bankgeheimnisses, das ja seit eh und je politisch auch geschützt worden ist und zelebriert worden ist, bis es dann unter dem Druck der USA aufgeweicht worden ist und unter dem Druck der EU. Aber wenn es nach dem Schweizer politischen Mehrheitswillen gegangen wäre, wäre das immer noch eine Alpenfestung, dieses Bankgeheimnis wäre immer noch sakrosankt. Also dieser Bereich hat Tradition. Dann haben wir aber eine Entwicklung der Globalisierung, diese internationalen Konzerne, die ja davon leben, dass sie in verschiedenen Ländern unterschiedliche Geschäftspraktiken machen können. Wir haben Umweltstandards, die sie ausnutzen, dass sie unterschiedlich arbeiten können. In Malaysia sind das andere als in der Schweiz mit dem Holzschlag und so weiter. Wir haben Menschenrechtsstandards, die nicht überall gleich sind oder nicht überall gleich verfolgt und beobachtet werden können, dass diese Firmen sicher kein Interesse haben, besonders transparent zu sein, zu fest in der Öffentlichkeit zu sein und machen lieber ihre Erdöl- und andere Geschäfte im Diskreten, sage ich jetzt mal. Und hier ist es sicher die Frage, wie weit das Interesse der Öffentlichkeit gehen soll, meines Erachtens natürlich weit, aber da gehen die Meinungen offensichtlich auseinander.
Es geht hier, Michael Burkhardt, um ganz fundamentale Menschenrechte. Es geht um die Pressefreiheit, es geht um die Meinungsäußerungsfreiheit. Beides sind Rechte in Artikel 16 und 17 der Schweizerischen Bundesverfassung und auch in Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention, die festgeschrieben sind. Und der Staat hätte eigentlich die Pflicht, diese Rechte zu schützen. Nämlich, dass die Presse ihre Arbeit machen kann, dass die Medienleute ihre Arbeit machen können und dass eben die Meinungsäußerungsfreiheit in dem Sinne geschützt ist. Was bedeutet das jetzt in Bezug auf SLAPS?
Ich denke, bei SLAPS ist eine Problematik, wird offenkundig, die so vielleicht vom liberalen Verfassungsdenken zu wenig, ob bewusst oder unbewusst, zu wenig mit berücksichtigt worden ist. Aus dem liberalen Verfassungsdenken waren diese Meinungs- und Informationsfreiheiten, Medienfreiheiten letztendlich Abwehrrechte gegen den alten autoritären Staat, damals noch vor den vorrepublikanischen Staat, der absolutistische Staat und auch die Kirche, die katholische Kirche, die eben Zensur und Inquisition und alle möglichen diktatorischen oder Zwangsmittel, absolutistischen Mittel benutzt hatten, um irgendwelche kritischen Äußerungen im sogenannten Volk zu verhindern. Das war die klassische Idee des liberalen Abwehrrechts gegen staatliche Bevormundung und Beeinflussung, dass die Bürgerschaft, oder zuerst waren es nur die männlichen Bürger, sich da frei äußern können und letztendlich auch ihren privaten Citoyen und Bürgerpflichten, Citoyen und Bourgeois-Tätigkeiten nachgehen können. Das war so die klassische Konzeption. Wenn jetzt aber eine private Machtballon entsteht oder beobachtet wird, dann kommen diese liberalen Abwehrrechte an Grenzen, weil sie eigentlich konzipiert sind gegen staatliche Akteure, die Zensur üben und die Medienfreiheit einschränken. Und hier braucht es vielleicht ein neues Gleichgewicht, dass eben auch die private Machtballon zum Thema wird der Regulierung, damit die Medienfreiheit sich eben auch in Bereichen, die bis jetzt tabuisiert worden sind oder eben mit SLAPS verteidigt werden oder abgeschirmt werden oder mit dem Bankengesetz ziemlich rustikal gesetzgeberisch ausgenommen werden, damit auch dort die Medienfreiheit wieder hergestellt werden kann, weil es ist für mich kein überwiegendes öffentliches Interesse ersichtlich, warum gerade diese Bereiche, die politisch heikel sind, von der Medienfreiheit ausgenommen sein sollen.
Also staatliche Regulierung würde auch bedeuten, dass wir hier wieder eine Art Gleichgewicht der Mächte, Gleichgewicht der Kräfte herstellen in diesem so zentralen öffentlichen Bereich.
Ja, wenn wir auf beispielsweise die SLAPS-Problematik zurückkommen, es sollte eigentlich klar sein, wäre an sich schon gegeben, dass rechtsmissbräuchliche Klagen ja gar nicht verfolgt werden sollten oder gar nicht dazu benutzt werden sollten, jemand mundtot zu machen. Aber es ist so schwer, das in einem Prozess zu beweisen und dem Gericht diese Aufgabe zu beantworten, auch noch zu schauen, ist es das dann wirklich rechtsmissbräuchlich? Es könnte ja sein, dass auch mal eine NGO über Fehler macht und das muss geprüft werden, bis man sich über diese Berichte und Gegenberichte und Studien in Malaysia dann noch, haben wir eine andere Sachverhalt im Ausland, bis man sich da ein Gericht eingearbeitet hat, vergeht schon so viel Zeit und so viel Kosten sind entstanden, dass die SLAPS eigentlich schon wirksam wird. Also hier ein Mechanismus zu finden, wie man das Weizen von der Spreu trennen kann und die rechtsmissbräuchlichen Klagen ausscheidet, das ist schon juristisch gar nicht so einfach. Geschweige denn, scheint offensichtlich der politische Wille zu fehlen, das überhaupt zu tun, weil eben die wirtschaftlichen Interessen gerade im aktuellen Parlament offenbar immer noch größer sind als die Stimme der Medienfreiheit und die Stimme der Aufklärung im weitesten Sinne.
Und das zeigt sich ja auch in einem anderen Bereich, ganz kurz noch, Michael Burkhardt, zum Beispiel beim Schutz von Whistleblowern. Das sind ja eigentlich auch Personen innerhalb einer Organisation, die dann durchaus im öffentlichen Interesse Missstände an die Öffentlichkeit bringen, die eben für die Öffentlichkeit relevant sind. Und da hat sich das Parlament ja bis jetzt auch gescheut, solche WhistleblowerInnen besser zu schützen.
Das ist so, und hier haben wir wieder eine etwas andere Interessenkoalition, während das bei den Slabs natürlich vor allem größere Konzerne sind. Beim Finanzplatz, sie haben eine eigene Regulierung, haben wir jetzt diskutiert. Bei den Whistleblower haben wir eine spezielle Konstellation, dass es im Parlament selber, gerade bei der Kommissionsarbeit, immer wieder diese sogenannten Leaks gibt und auch die Verwaltung immer wieder betroffen ist, dass Bundesratspapiere, Gesprächsnotizen an die Öffentlichkeit gehen, die die Verwaltung in eine schwierige Situation bringen, die Kommissionsarbeit erschwert, und dass im Parlament, ob berechtigt oder nicht, einen großen Widerstand besteht, diese Whistleblower besser zu schützen, weil es wird schwierig sein, die Whistleblower nur in der Privatwirtschaft zu schützen, hingegen diejenigen in der Verwaltung nicht. Also da müsste man da differenzieren, und das wiederum wäre vom Grundsatz der Medienfreiheit her oder von der Öffentlichkeit her gedacht wiederum schwierig, weil beide Bereiche interessieren letztendlich in der Öffentlichkeit ja genauso. Also hier gibt es eine Verschränkung von sicher wirtschaftlichen Akteuren und politischen, die nicht unbedingt wahnsinnig jetzt dieses Geschäft vorantreiben, weil sie den Schaden eher größer einschätzen als den Nutzen.
Bei den Slabs, bei diesen Strategic Lawsuits Against Public Participation, da hat sich auch wieder ganz vor kurzem das Schweizerische Parlament geweigert, gesetzliche Maßnahmen zu ergreifen, um eben in Zukunft in der Schweiz solche Slabs zu verhindern. Es hat sich aber in der Schweiz eine Koalition begründet von Nichtregierungsorganisationen, eine Organisation, zu der auch Impressum gehört. Und diese Koalition setzt sich eben ein für ein griffiges Anti-Slabs-Gesetz. Was soll ein solches Anti-Slabs-Gesetz denn leisten?
Ich habe es versucht, ein bisschen zu beschreiben. Es geht ja darum, die Schwierigkeit bei Slabs besteht darin, Slabs überhaupt zu erkennen als solche. Weil, wie gesagt, es ist jedem, und das soll auch jeder Person und auch jeder Firma, jedem Konzern möglich sein, auf nicht richtige Sachverhaltsbehauptungen zu reagieren und Sachverhalt richtig zu stellen, das, was letztendlich ja auch im Interesse der Öffentlichkeit ist, dass nicht in einem Buch Dinge behauptet werden über einen Konzern, die gar nicht stimmen.
Also Stichwort Fake News müssen bekämpft werden.
Richtig, Fake News und überdrehte, allzu feste Zuspitzungen, Vereinfachungen, die dann den Boden der Tatsachen verlassen, richtig. Und das kann aber auch in Buchform sein, nur damit der Absatz besser wird, macht man eine reißerische Überdrehungen des Sachverhalts. Das gilt es zu verhindern, aber das zu erkennen, zu diesen berechtigten Klagen, eben von den strategischen Klagen, von den missbräuchlichen, rechtsmissbräuchlichen Klagen zu unterscheiden, das ist juristisch die große Herausforderung. Und im Wissen, dass es das Parlament schwer tut, versucht diese Koalition trotzdem hier Schritte zu tun und sei es auf der Gesetzgebungsseite, sei es aber auch durch Sensibilisierung überhaupt den Boden zu bereiten, dass wir trotzdem mittelfristig zu einem ausgeglicheneren rechtlichen System kommen, wo eben auch NGOs, Journalistinnen und Journalisten geschützt sind, die sich keine großen, teuren Anwaltskanzleien leisten können, jedes Mal, wenn sie einen investigativen Artikel recherchieren.
Vorbild für ein solches Anti-Slab-Gesetz in der Schweiz wäre die EU-Richtlinie, eine EU-Richtlinie, die seit kurzem in Kraft ist und die eben klare Eckpunkte formuliert. Jetzt genau diese Unterscheidung, was eben eine rechtsmissbräuchliche Klage ist, das ist, glaube ich, der Kernpunkt auch in dieser EU-Richtlinie, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, ich habe das auch so verstanden, oder? Dass die EU versucht, den Begriff der Rechtsmissbräuchlichkeit so zu fassen, dass sie ihn, aber durch einen anderen auch wieder schwierigen Begriff oder interpretationsbedürftigen Begriff versetzt, nämlich, dass sie von Gerichtsverfahren spricht, die entweder ganz oder teilweise unbegründet sind und deren Hauptzweck darin besteht, die öffentliche Beteiligung zu verhindern, einzuschränken oder zu sanktionieren. Also auch wieder hier dieses Kriterium der Rechtsmissbräuchlichkeit, der Unbegründetheit und der Zweck, der Absicht, aber diese Absicht zu belegen, dass damit die öffentliche Beteiligung verhindert werden soll. Diese Absicht zu belegen ist natürlich ein subjektives Kriterium, das nie wird ein Konzern zugeben, dass ich habe jetzt diese Klage eingereicht, um jemanden mundtot zu machen, sondern er wird sagen, ich habe diese Klage eingereicht, um den Sachverhalt richtig zu stellen, damit die Öffentlichkeit nicht in die Irre geführt wird. Das wird sagen. Und hier vor einem Gericht zu verlangen, er soll jetzt in den Kopf dieses Konzern schauen und wenn es einen solchen Kopf überhaupt gibt, und zu sagen, dass es jetzt die Absicht war, quasi böswillig oder mutwillig, wird auch sehr schwierig sein. Also auch die EU hat das gleiche Problem, die Rechtsmissbräuchlichkeit letztendlich so festzumachen, dass sie justiziabel wird und von Gericht auch angewandt werden können, sozusagen auf den ersten oder auf den zweiten Blick.
Es würde bedeuten, dass jedes Gericht gewissermaßen vorprozessual prüfen müsste auf Antrag, ob die eingereichte Klage jetzt eine Slap-Klage ist oder eine berechtigte Klage. Und gegen einen solchen Entscheid könnte dann die jeweilige Partei auch wieder Rechtsmittel erheben.
Richtig, also in dieser Koalition, die Sie angesprochen haben, wurden auch Überlegungen angestellt, auch mit externer Hilfe und so weiter, und verschiedene Varianten geprüft, und eben so ein Vorprüfungsverfahren wäre eine Variante, was aber wieder neue Probleme aufwirft, weil letztendlich geht es ja auch darum, dass man eine Publikation dann irgendeinmal auch machen kann, und wenn eine Vorprüfung dann verzögert werden kann und dieser Vorentscheid dann wieder bis vor Bundesgericht gezogen werden kann, ist genau die gleiche Wirkung erzielt, wie wenn beim jetzigen Zustand, wo einfach die Publikation mit anderen Mitteln, mit der ZPO, mit der Zivilprozessordnung verzögert werden kann, mit einer einstweiligen Verfügung. Also die Katze beißt sich dann ein Stück weit in den Schwanz, und man kommt immer wieder, wenn man es rechtsstaatlich sauber machen will, kommt man immer wieder in neue Dilemmata hinein, die jetzt, glaube ich, bis jetzt meines Wissens noch niemand, auch in der EU nicht, eine Lösung, die für alle stimmt und in jeder Fallkonstellation zutreffend wäre, gefunden hat.
Es ist gar nicht so einfach, hier einen Rahmen zu schaffen, Maßnahmen zu treffen, um diese Übermacht der Konzerne oder die mögliche Übermacht oder den möglichen Machtmissbrauch dieser Großkonzerne irgendwie zu regulieren.
Eben, ich kann wieder daran erinnern, an meine These vom liberalen Verfassungsverständnis. Man ist davon ausgegangen, dass die Wirtschaftsakteure, die privaten Personen, die sich am Rechtssystem beteiligen müssen, rational und vernünftig handeln und eigentlich nichts zum Schaden des anderen tun, sondern sich bestenfalls verteidigen gegen staatliche Eingriffe oder auch einen Nachbarschaftsstreit, wenn der andere dann wirklich irgendwie seinen Baum auf mein Grundstück fallen lässt, dass ich mich da verteidigen kann, aber nur zum Schutz, ein Abwehrrecht. Aber dass jemand dann wie sich offensiv verteidigt und die Meinung dermaßen beeinflusst, nicht mit Werbung, sondern eben indem, dass er die Gegenmeinung unterdrückt, dass eben das Recht missbraucht wird im klassischen Sinne, an diese Konstellationen, an dieser Ballung von wirtschaftlicher Macht, so, da ist der Verfassungsstaat, wie wir ihn kennen, vom vorletzten Jahrhundert nicht richtig vorbereitet.
Die Europäische Union hat diese Richtlinie gegen die Slaps im Rahmen eines Aktionsplans verabschiedet. Der Aktionsplan ist der Aktionsplan für Demokratie, mit dem eben ganz gezielt demokratische Rechte der BürgerInnen geschützt werden sollen. Also es geht hier der Europäischen Union durchaus und zentral um Fragen der Demokratie. Inwiefern spielt dann eben das auch in deinem Verständnis in die Demokratie hinein, wenn eben solche Machtballungen und solche missbräuchliche Verfahren angestrengt werden können?
Also es ist insofern, finde ich es interessant, dieses Beispiel, weil oft wird ja der Europäischen Union ein Demokratiedefizit vorgeworfen. Wenn wir aber dann konkret schauen, wie im direktdemokratischen oder halbdirekten demokratischen System dieses Informationsbedürfnis und Aufklärungsbedürfnis ja viel größer ist noch als in einem parlamentarischen Demokratie, wie es die meisten umliegenden Länder ja sind, dann ist es schon erstaunlich, dass man, wie wir gesehen haben, den ganzen Bereich der Finanzplatzregulierung schon mal ausklammert, von teilweise ausklammert von der medialen Berichterstattung, aber dann eben auch mit Slaps eigentlich einfach zuwartet und sagt, ja, das war, schauen wir mal, ob wir, was die EU so macht und so. Und wir selber bleiben jetzt untätig, dass man eigentlich diese auf kleinstem Raum ja feststellbare Machtkonzentration nicht mit einer Gegenmacht auszubalancieren versucht. Das müsste einem schon aus demokratiepolitischer Sicht, denke ich, zu denken geben. Ja.
Je mehr Demokratie, desto mehr Bedarf nach Transparenz. Können wir das so sagen?
Das kann man ganz, ganz klar sagen. Also ich verweise schon nur, wenn es in einer Gemeinde nur noch eine Zeitung gibt, dass es schwieriger wird, dann die andere, je nachdem, welchem Lager diese zuneigt, die Redaktion, dass es, also ich kann das ganz konkret zu der Stadt Bern sagen, ist es ein Verlust von der Meinungsvielfalt. Und Meinungsvielfalt ist ja zentral, um letztendlich abstimmen und wählen zu können. Das genügt einfach, das Abstimmungsbüchlein ist kein Ersatz für eine lebendige Medienvielfalt und eine lebendige öffentliche Diskussion.
Und an dem Punkt, wo eben kleine, aufklärerische, vielleicht auch aufmüpfige Organisationen und Medienschaffende ihre Meinung nicht mehr sagen können und ihre Erkenntnisse nicht mehr an die Öffentlichkeit tragen können, haben wir einen Verlust an Demokratie.
Also ein Verlust an Medienäußerungsfreiheit, ein Verlust an öffentlichem Diskurs auf jeden Fall. Wie dann dieser Verlust dann als Verlust von Demokratie spürbar wird, das ist jetzt eine These, aber man hat durchaus Indizien von der Wissenschaft, dass in den newsdeprivierten Zonen, wo es kaum mehr sagen wir Leitmedien mehr gibt, die nach den Richtlinien des Journalismus arbeiten, also handwerklich sauber arbeiten, dass in diesen Gebieten und Zonen die demokratische Beteiligung abnimmt. Und das sind schon Tendenzen, die zu denken geben müssen, wenn man an der direktdemokratischen System festhalten möchte und das lebendig erhalten möchte.
Michael Burkhardt, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Das war Episode 19 von Artikel 7 mit Michael Burkhardt, Rechtsanwalt in Bern. Er ist Co-Geschäftsleiter von Impressum, dem Berufsverband der Medienschaffenden. Artikel 7 ist ein Projekt von humanrights.ch, realisiert von Podcast Lab. Artikel 7, wir reden über Menschenrechte in der Schweiz, erscheint immer am letzten Freitag des Monats auf allen guten Podcast-Kanälen und auch auf der Webseite von humanrights.ch und auch auf podcastlab.ch. Artikel 7 geht nun in eine kurze Sommerpause. Im August sind wir wieder da. Und merkt euch den 11. September. Das ist unser Live-Podcast aus dem Käfigdorf in Bern. Und das ist auch der Start unserer Crowdfunding-Kampagne, die wir auf den sozialen Medien propagieren werden. Achtet also auf unsere Hinweise, achtet auf die verschiedenen Posts. Ja, und vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einstehen für die Menschenrechte, auch für die Freiheitsrechte, die uns erlauben, diesen Podcast zu realisieren, sagt Christoph Keller.